Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Er machte Wirth von der Schraubenhandlung zum heutigen Weltkonzern. Reinhold Wirth, der mit seiner Kritik an der AfD vor der Europawahl nicht gespart hat. Jetzt äußerte er sich nach dem Wahlerfolg der AfD am Konzernsitz in Künzelsau, holte die Partei sogar 20% gegenüber dem Deutschlandfunk so.
Wenn dieser Trend anhält, jetzt 20%, da müssen wir also schon vorsichtig sein als Kaufleute, wie wir investieren. Das ist schon eine gewisse Wegmarke auch für das Unternehmen Wirth. Und wir werden in aller Ruhe natürlich analysieren und werden überlegen, ob wir überhaupt weitere Investitionen in größerem Umfang hier in Deutschland machen werden oder ob wir die gleich irgendwo in ein anderes Land verlegen.
Mehr aus dem Gespräch mit Reinhold Wirth in dieser Sendung, in der wir uns auch die Frage stellen, was hat die Reform des Postgesetzes heute im Bundestag für die Wirtschaft zu bedeuten. Zunächst aber in die USA. Dort hat die US-Notenbank Fed gestern Abend ihre Zinsentscheidung bekannt gegeben. Die EZB hatte letzte Woche mit einer Zinssenkung vorgelegt. Das wollte die Fed aber nicht. Claudia Sache aus Washington.
Zum 7. Mal in Folge lässt die Fed den Leitzins unverändert in einer Spanne von 5,25 und 5,50%. Dies ist der höchste Stand seit 23 Jahren. Eigentlich hatte die US-Notenbank im März signalisiert, dass sie im Frühsommer anfangen wollte, den Leitzins zu senken. Doch angesichts der hartnäckigen Inflation haben die Währungshüter die Zinswende auf später verschoben. Mit dem hohen Zinssatz versucht die Fed, die Inflation einzudämmen. Höhere Zinsen führen zu teureren Krediten und weniger Ausgaben in der Wirtschaft. Niedrigere Zinsen wiederum kurbeln die Konjunktur an. Kurz vor der Zinsentscheidung wurden die neuen US-Inflationsdaten verkündet. Entgegen der Erwartungen vieler Finanzexperten ist die Teuerungsrate im Mai von 3,4 auf 3,3% gesunken. Angesichts des Abwärtstrends hofft die Finanzwelt nun, dass die Fed spätestens im Herbst damit beginnt, den Leitzins zu senken.
Und diesen Bericht über die Zinssitzung der US-Notenbank nehmen wir mit in den Börsensaal in Frankfurt am Main. Berichterstatter für uns ist heute Stefan Wolf. Herr Wolf, ja, die Zinsen in den USA sinken vorerst nicht und es scheint auch nur noch höchstens eine Zinssenkung überhaupt zu geben in diesem Jahr. Wie kommen diese Botschaften an den Aktienmärkten an?
Das sind alles Botschaften, die an den Aktienmärkten die Akteurinnen und Akteure hier durch ein Wechselbad der Gefühle jagen. Gestern der schon zitierte Rückgang der Inflationsrate auf 3,3% hatte zu massiven Spekulationen geführt, dass die US-Notenbank vielleicht doch schneller die Zinsen senken könnte als gedacht. Das hat den deutschen Aktienindex kräftig belebt. Jetzt geht die Fahrt wieder rückwärts nach der US-Notenbank-Sitzung. Eine gewisse Enttäuschung, die sich hier breit macht. Der DAX verliert 195 Punkte, 1% und steht aktuell bei 18.436.
Die Europäische Zentralbank, die hatte ja letzte Woche die Zinsen gesenkt. Ja, die Zentralbank in den USA sieht dafür keine Notwendigkeit. Wie ist das zu erklären?
Ja, und wenn man dann bedenkt, dass die Finanzmärkte ja noch im März davon ausgegangen waren, dass die US-Notenbank die Zinsen dreimal in diesem Jahr senken könnte. Jetzt ist also nur noch eine erwartete Zinssenkung übrig geblieben. Das schürt natürlich Gesprächsbedarf. Ich habe mich kurz vor Beginn dieser Sendung mit Dr. Jürgen Michels unterhalten. Er ist Chefvolkswirt bei der Bayerischen Landesbank. Und meine Frage war natürlich, was passiert ist seit März bis jetzt im Juni?
Also erstmal muss man festhalten, dass es an der Stelle ja nicht um die Erwartungen der Märkte geht, was die US-Notenbank macht, sondern wirklich die einzelnen Mitglieder, was deren Intention ist, wie sie die Zinsen gestalten wollen. Und da ist durchaus festzustellen, dass seit März in den USA die Inflationszahlen bis jetzt zur jüngsten Zahl im Mai deutlich hartnäckiger oben geblieben sind und gleichzeitig der Arbeitsmarkt sich weiterhin sehr, sehr robust entwickelt hat. Und ich denke, das sind die beiden wichtigen Komponenten, die dazu geführt haben, dass die Mitglieder des Offenmarktausschusses gesagt haben, nein, das, was wir vorher als Pfad angedacht haben, den müssen wir nochmal revidieren, weil die Inflation hartnäckiger ist, als wir das damals im März angenommen hatten.
Trotzdem hat man die Märkte ja immer im Blick bei solchen Entscheidungen. Und gerade gestern nach Veröffentlichung der aktuellen Inflationszahlen hatte man wieder so etwas wie Zinsfantasie gespürt, dass schneller und eher etwas passieren könnte.
Die ist durchaus auch berechtigt, denke ich mal. Wenn sich denn dieser Trend, den wir durch die gestrigen Inflationszahlen gesehen haben, fortsetzen sollte, dann, wie wir erwarten, es vermehrt Anzeichen gibt, dass die US-Wirtschaft dann doch schwächelt, dass am Arbeitsmarkt sowohl was die Entwicklung der Stellen als auch auf der Lohnseite eine Abkühlung mit reinkommt, dann sehen wir durchaus noch Chancen, dass wir in diesem Jahr zweimal, aus unserer Sicht im September und im Dezember, noch mit Zinssenkungen der US-Notenbank rechnen können.
Warum hält sich die Inflation in den USA hartnäckiger als im Euroraum?
Ja, im Euroraum haben wir durchaus auch ein paar Komponenten, die hartnäckig dabei sind. Aber ich glaube, ein wichtiger Teil ist, dass die US-Wirtschaft einfach stärker läuft. Die hat die Zinserhöhungen vorher recht gut verkraftet. Und die US-Haushalte haben ihre Ersparnisse runtergefahren. Und sicherlich auch durch den Inflation Reduction Act gab es bestimmte unterstützende Faktoren für die US-Wirtschaft. Also ich denke, da haben wir ganz klar den Faktor, die Wirtschaft läuft weiterhin gut, die Beschäftigung ist da, die Einkommenssituation ist da. Und dementsprechend geben die US-Haushalte auch relativ viel für Dienstleistungen aus. Und dementsprechend haben Unternehmen dort weiterhin einen hohen Preisüberwälzungsspielraum. Das führt zu einer hartnäckig hohen Dienstleistungsinflation, was aus meiner Sicht ein ganz starker Treiber für die hohen Inflationsraten weiterhin in den USA ist. Und man muss dazu sagen, ähnliche Entwicklungen sehen wir durchaus auch in Europa.
Und trotzdem ist die europäische Wirtschaft eben nicht so stark wie die US-Wirtschaft. Wo machen Sie da die Gründe fest?
Bei uns ist es ein bisschen anders aufgestellt, aber ich sehe durchaus Parallelen, weil wir haben auch bei uns durchaus sehr hohe Lohnzuwächse jetzt bekommen. Und gleichzeitig sind die Inflationsraten ja noch runtergekommen. Und so würde ich auch in Europa sagen, ja, die Messe ist noch nicht ganz gelesen, dass wir wirklich auf einem ganz geraden Pfad sind, dass die Inflationsraten Richtung 2 gehen, sondern wir sind hier durchaus eine Spur skeptischer und sehen, dass sich das auch bei uns nochmal hartnäckig hinziehen kann.
Also eine klare Sache ist die Geldpolitik nicht, weder auf dieser noch auf der anderen Seite des Atlantiks, sagt Jürgen Michels, Chefvolkswirt der Bayerischen Landesbank.
Ja, dann bleiben wir noch einen Augenblick auf der anderen Seite des Atlantiks. Wenn die Zinsen in einem Währungsraum hoch bleiben, dann stützt das normalerweise auch die Währung. Wie sieht das heute beim Dollar aus?
Gestern haben die Erwartungen, dass die Zinsen sinken könnten in den USA, den Euro nach oben getrieben. Das erklärt, warum er heute mit einem $1,0791 0,3 Cent teurer ist als gestern zum Referenzkurs der Europäischen Zentralbank.
Schauen wir auf die Rohstoffpreise. Hohe Zinsen können die Konjunktur belasten. Die Wirtschaft fragt möglicherweise weniger Rohstoffe nach, wie zum Beispiel Rohöl. Funktioniert diese Gedankenfolge heute auch?
Die Gedankenfolge funktioniert, zumindest rudimentär. US-Öl kostet derzeit unter $80 und auch Öl der Nordseesorte Brent ist unter Druck geraten.
China hat der EU wegen der von ihr erwogenen Strafzölle auf chinesische E-Autos heute eine Klage vor der Welthandelsorganisation angedroht. Wirkt sich das auf die Aktien von Autobauern aus?
Das hat gestern schon für ordentlich Druck gesorgt und nach wie vor stehen Autoaktien im Abseits, vor allen Dingen Papiere von VW, die 4% einbüßen, aber auch Mercedes und BMW sind 2% günstiger. Auch die Autozulieferer leiden unter diesen Ankündigungen. Continental zum Beispiel mit einem Minus von 3,3%.
Ja, den Euro hatten wir schon. Dann bleiben noch Anleihen und Goldpreis.
An den Anleihemärkten ist die Umlaufrendite um 4 Basispunkte auf 2,61% gesunken. Gold kostet mit $2,310,83 $4,07 weniger als gestern Mittag. Das entspricht in Euro einem Preis von 2.141,44 €.
Vielen Dank an Stefan Wolf. Wolf. Und soeben hat der Bundestag in seiner aktuellen Sitzung mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP die Reform des Postgesetzes beschlossen. Es ist die erste Reform seit 26 Jahren. Mit der Novelle soll die Deutsche Post mehr Zeit für die Zustellung von Briefen erhalten. Sie muss 95% der heute eingeworfenen Briefe erst in 3 Werktagen abgeliefert haben. Derzeit gilt die Vorgabe für den 2. Werktag nach Einwurf. Was bedeutet die Reform des Postgesetzes aber für Unternehmen und Verbraucher? Mischa Erhard ist dieser Frage nachgegangen.
Im Kern sieht die Novelle des Postgesetzes die Verlängerung der Brieflaufzeiten auf maximal 4 Tage vor. Bislang müssen mindestens 80% aller Briefe am Folgetag im Briefkasten der Adressaten landen, am übernächsten Werktag dann 95%. Das neue Gesetz schreibt erst für den 3. Tag diesen Zielwert von 95% fest und verpflichtet die Post, bis zum 4. Werktag 99% der Sendungen zugestellt zu haben. Walter Otremba vom Bundesverband Briefdienste.
Die dringend auf Briefe warten, deren ist natürlich jetzt schlechter, weil die Briefe länger laufen. Aber die können sich ja, zumindest was Geschäftskunden angeht, auch bei der privaten Konkurrenz bedienen. Die machen es dann schneller.
Und diese privaten Konkurrenten der Deutschen Post vertritt der Verband, der seit Jahren beklagt, dass der unbestrittene Marktführer seine Position gegenüber den kleineren Briefzustelldiensten zu deren Nachteil ausnutze.
Das Problem ist halt, dass der Wettbewerb im Postbereich, insbesondere bei den Briefen, sehr schwach entwickelt ist, anders als bei Paketen. Und deshalb bringt das Postgesetz für uns einige Verbesserungen, was die Wettbewerbsaufsicht bringt.
Durch die längeren Brieflaufzeiten kann die Post die Kosten senken und tendenziell zum Klimaschutz beitragen, weil sie keine Inlandsflüge zur Briefbeförderung mehr einsetzen muss. Allerdings sieht das die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen beispielsweise kritisch. Denn es gibt Schreiben von Behörden oder Gerichten, die als in 3 Tagen zugestellt gelten. Und das könne mit einer Zustellung erst in 4 Tagen kollidieren und im Zweifel deswegen zu Rechtsstreitigkeiten führen, argumentieren die Verbraucherschützer. Die Gewerkschaft Verdi begrüßt, dass das neue Gesetz die flächendeckende Postversorgung weiter sicherstellt. Vor allem aber auch, dass es eine stärkere Kontrolle von Subunternehmen in der Paketbranche vorsieht. Allerdings gießt Verdi-Gewerkschaftssekretär Rory Linden auch gleich Wasser in den Wein.
So wie wir das sehen, sehen wir nicht, dass die Bundesnetzagentur personell dafür ausgestattet ist. Und wir bezweifeln, dass es die gewünschte Wirkung entfalten kann.
Die Gewerkschaft kritisiert seit langem, dass in einigen Subunternehmen in der Paketbranche Arbeitende harten Arbeitsbedingungen bei schlechter Bezahlung ausgesetzt sind. Beim Handelsverband HDE allerdings sieht man schon die geplanten möglichen Kontrollen als ein Problem.
Die gute Nachricht ist, dass ein generelles Subunternehmerverbot in der Paketbranche vom Tisch ist. Problematisch sind aber vor allem die verschärften Prüf- und Kontrollpflichten der Auftraggeber gegenüber Subunternehmen, unter anderem bezüglich der Arbeitszeit. Die nochmals strengeren Sanktionierungen wirken etwas überzogen.
Das Gesetz schließlich sieht auch vor, dass Pakete mit mehr als 20 Kilo Gewicht entweder von 2 Zustellern ausgeliefert werden sollen oder von einem, dann aber mit technischen Hilfsmitteln. Dass es eine generelle Pflicht für die 2-Personen-Zustellung nicht ins Gesetz geschafft hat, sieht der Handelsverband HDE positiv. Die Gewerkschaft Verdi schließlich unterstreicht, dass sie nun mit kritischem Blick beobachten wird, was in der dazugehörigen künftigen Rechtsverordnung dann als technisches Hilfsmittel definiert werden soll. Aus Sicht der Gewerkschaft reiche eine einfache Sackkarre beispielsweise nicht aus.
Aus einer aus gerade mal 2 Mitarbeitern bestehenden Schraubenhandlung formte er einen Weltkonzern mit rund 87.000 Beschäftigten und mehr als 20 Milliarden Euro Umsatz. Reinhold Wirth, 89 Jahre alt, kommt auch heute noch regelmäßig ins Büro, obwohl er sich aus dem operativen Management von Wirth mit seinen weltweiten Angeboten an Montage und Befestigungstechnik zurückgezogen hat. Er ist aber weiter Vorsitzender des Stiftungsaufsichtsrates und in dieser Funktion äußert er sich schon mal auch politisch. Zuletzt im März, als Wirth seine deutsche Belegschaft in einem Brief bat, nicht die rechtspopulistische AfD zu wählen. Genützt hat es offenbar wenig. Bei den Europawahlen vergangenes Wochenende kam die AfD auf knapp 16% der Stimmen, ausgerechnet am Konzernsitz der Wirth-Gruppe sogar auf einen deutlich höheren Wert. Thomas Wagner hat Reinhold Wirth im baden-württembergischen Künzelsau besucht.
Heller Anzug, Krawatte, elegantes Einstecktuch dazu, ein dezentes, freundliches Lächeln auf den Lippen. So empfängt der 89-jährige Reinhold Wirth in seinem geräumigen Büro in der Konzernzentrale der Wirth-Gruppe. Draußen scheint die Sonne, durch die riesigen Fenster sieht man viel Grün, die Umgebung der 16.000 Einwohnergemeinde Künzelsau im baden-württembergischen Landkreis Hohenlohe. Doch kaum hat Wirth an seinem runden, hölzernen Besprechungstisch Platz genommen, wird seine Miene ernst.
Ich muss sagen, ich war schon ein bisschen überrascht, vor allem über die 20% in Künzelsau, was die AfD da erreicht hat.
Damit liegt der Stimmenanteil der AfD am Konzernsitz Künzelsau um rund 3% über dem bundesweiten Wert, ausgerechnet in Künzelsau. Denn Firmenchef Wirth gilt als ausgesprochener AfD-Gegner. Noch im März hatte er in einem Mitarbeiterbrief appelliert, nicht ausgerechnet jene Partei zu wählen, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft worden ist.
Ich staune eigentlich, denn wir haben hier ja in der Gegend ein funktionierendes Gemeinwesen. Es ist friedlich, jeder hat seine Arbeit, es ist ein gewisser Wohlstand da. Das ist also für mich überraschend.
Um nicht zu sagen erschreckend. Unüberlegte Reaktionen darauf, das sei seine Sache nicht und auch nicht die seines Konzerns, sagt Reinhold Wirth. Aber
wenn dieser Trend anhält, jetzt 20%, da müssen wir also schon vorsichtig sein als Kaufleute, wie wir investieren. Das ist schon eine gewisse Wegmarke auch für das Unternehmen Wirth. Und wir werden in aller Ruhe natürlich analysieren und werden überlegen, ob wir überhaupt weitere Investitionen in größerem Umfang hier in Deutschland machen werden. Oder ob wir die gleich irgendwo in ein anderes Land verlegen.
Und so denken, sagt der 89-jährige Unternehmer, nicht nur die Manager der Wirth-Gruppe.
Das haben sich ja viele Wirtschaftsverbände und vor allem auch viele DAX-Unternehmen, also Siemens und so weiter, für einen freiheitlichen, liberalen, demokratischen Staat ausgesprochen. Und damit sehr deutlich gemacht, dass man diese Rechtstendenzen absolut nicht unterstützt. Auch diese Großunternehmen werden analysieren, wo sie in Zukunft investieren.
Vor allem die europaskeptische bis europafeindliche Haltung der AfD hält Reinhold Wirth für gefährlich.
Viele Menschen laufen halt hinter den Themen und Thesen her, Deutschland den Deutschen und Italien den Italienern und so weiter, merken aber nicht, dass wir inzwischen ein großes EU-Land sind. Ich meine, die Wirtschaft ist so verzahnt.
Dass jeglicher Versuch des Auseinanderdividierens nur Nachteile mit sich bringen könnte. Absolut verständnislos zeigt sich Wirth gegenüber der sogenannten Remigrationsidee. Demnach sollen Ausländer, selbst solche mit deutschem Pass, wieder in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden.
Wir hätten Riesenprobleme, wenn wir unsere Mitarbeiter, die Ausländer sind, nicht hätten. Ich schätze mal, dass doch 30% unserer Mitarbeiter aus anderen Ländern stammen ursprünglich. Und wenn die weg wäre, das wäre die helle Katastrophe.
Gleichwohl glaubt AfD-Kritiker Reinhold Wirth, dass sich der Höhenflug der AfD fortsetzen wird bei den anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen.
Dort wird die AfD die Nummer 1 werden. Die Bürger sind da so verzementiert, möchte ich mal sagen, dass das gar nicht mehr aufzuhalten ist.
Was Reinhold Wirth nicht so recht verstehen mag, schließlich gingen Teile der AfD mit nationalistischen Zielen hausieren, Ausgrenzung von Minderheiten inklusive.
Dann wird es ähnlich werden, wie es in der DDR war. Nur kommt es dieses Mal nicht von links, sondern von rechts. Und ich wundere mich, dass die Bürger in Ostdeutschland, also in Sachsen und so weiter, dass die das vergessen haben, wie es war in der DDR.
Abseits der Themen politischer Rechtsruck und AfD stürzt sich Reinhold Wirth an zu manchem, was derzeit die wirtschaftspolitischen Diskussionen prägt. Beispiel die Forderung nach Verringerung der Arbeitszeit bei gleicher Entlohnung. Wirth erinnert da gerne an seine eigene Vita.
Das waren keine normalen 8-Stunden-Tage und 5-Tage-Wochen. Ich habe oft 10, 12, 14 Stunden am Tag gearbeitet, am Wochenende.
Klar, das könne nicht der Maßstab für alle sein. Aber nun die Idee, Wochenarbeitszeit auf 4 Tage reduzieren.
Ich kann da nur den Kopf schütteln. Ich meine, die in den USA oder in der Schweiz arbeiten die Menschen einige 100 Stunden länger pro Jahr, wie das hier in Deutschland üblich ist. Und jetzt will man hier schon die 4-Tage-Woche einführen. Das ist maximal kontraproduktiv. Ein Unternehmen kann sich nicht leisten, in ein Land zu investieren, wo man damit rechnen muss, dass am Ende bloß noch 4 oder 3 Tage gearbeitet wird pro Woche.
Im Übrigen stört sich Reinhold Wirth auch an der Energiepolitik der Bundesregierung. Erstmal aber ein Lob.
Der Trend in Richtung Klimaverbesserung hat man schon einiges erreicht. Ich meine, wir haben ja Tage, wo wir im Land ganz mit Naturstrom zurechtkommen, also Wind und Sonne.
Den kompletten Ausstieg aus der Atomkraft hält Wirth allerdings für einen Fehler. Deutschland habe hier einen Alleingang vollzogen, ohne auf die Nachbarländer zu schauen.
Das hat natürlich wenig Sinn, wenn Frankreich nebendran neue Atomkraftwerke baut und der Wind von Westen kommt. Also wenn jetzt in Frankreich ein Atomkraftwerk explodiert, kriegen wir den ganzen Mist mit der Atmosphäre geliefert. Unter dieser Conditio wäre pragmatisch zu sagen gewesen, also wenn wir uns sowieso nicht schützen können, dann können wir auch mitmachen.
Erhebliche Bedrohungsszenarien für die Weltwirtschaft sieht Reinhold Wirth im Übrigen durch die mögliche Ausweitung von Konflikten. Da ist zum einen der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Da ist zum anderen das Bedrohungsszenario Chinas gegenüber Taiwan. An dieser Stelle wird der 89-Jährige sehr persönlich.
Ich bin 89 Jahre alt. Mein Leben geht allemal in den nächsten Jahren zu Ende. Aber natürlich für meine Kinder. Ich habe 4 Urenkel. Die älteste ist schon 13 Jahre alt, also da kann ich vielleicht sogar noch theoretisch Ur-Urgroßvater werden. Und denen möchte ich natürlich ein Leben in Frieden, in Freiheit garantiert wissen.
In einer möglichst konfliktarmen und wirtschaftlich prosperierenden Welt.
Thomas Wagner hat mit Reinhold Wirth in Künzelsau gesprochen. Und jetzt die Wirtschaftspresseschau. Thema sind die von der EU angedrohten Strafzölle auf Elektroautos aus China.
Der Schutzwall muss sein, titelt die Süddeutsche Zeitung und schreibt: Im Fall von China geht es nicht primär darum, den Handel zu erschweren, sondern um knallharten Wettbewerb. Eben dieser Wettbewerb ist alles andere als fair. Das hat die EU-Kommission klar benannt. China, die erfolgreichste Planwirtschaft der Welt, fördert die Entwicklung und den Bau von E-Autos massiv mit staatlichem Geld. Die Regierung in Peking hat der heimischen Autoindustrie unfaire Wettbewerbsvorteile verschafft. Darauf muss Europa reagieren. Das ändert jedoch nichts daran, dass die möglichen Zölle auch einem politischen Zweck dienen. Die EU signalisiert damit, dass sie gewillt ist, gemeinsam mit den USA gegen Chinas Wirtschaftsmacht vorzugehen. Das ist auch dringend nötig, denn die Volksrepublik agiert vor allem geopolitisch. Für das Handelsblatt steht fest, dass China seit Jahrzehnten eine unlautere Wettbewerbspolitik betreibt, bestreiten nicht einmal die größten Freihandelsapologeten und Peking-Freunde. Subvention und Protektion gehören zum Wesenskern des Staatskapitalismus chinesischer Fasson. Trotzdem, ein Unbehagen bleibt. Es stellt sich die Frage, ob die ökonomischen Risiken der EU-Vergeltungsstrategie am Ende nicht größer sind als der politische Nutzen, der sich aus dem emanzipatorischen Signal an Peking ergibt. Die Heilbronner Stimme findet das Vorgehen der EU zwar verständlich, aber bezeichnet es dennoch als keine gute Idee. Denn die EU riskiert damit einen Handelskrieg mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Die Chinesen werden Strafzölle kaum hinnehmen und ihrerseits Strafzölle auf europäische Autos einführen. Das wäre vor allem für die deutschen Autobauer eine Katastrophe, denn für Mercedes, BMW und Volkswagen ist China der größte Absatzmarkt. Würde die Nachfrage dort aufgrund zu hoher Preise einbrechen, hätten die hiesigen Hersteller ein dickes Problem. Aus Sicht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist es naiv zu glauben, die hiesigen Hersteller durch Zölle schützen zu können. Sie müssen sich dem Wettbewerb stellen und im Zweifel in Kooperation mit den Chinesen durch Innovationen und Effizienz ihren Rückstand aufholen. Die EU hilft ihnen am besten mit dem Abbau von Bürokratie und dem Erschließen neuer Märkte durch Handelsabkommen, nicht indem sie den Trend zur Deglobalisierung fördert. Die Zölle werden die Elektroautos verteuern und den stagnierenden Markt endgültig lahmlegen. So kann man den Green Deal und die E-Mobilität auch zu Grabe tragen.
Und das war die Wirtschaft am Mittag. Und Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.